Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen. Wie es eine dreiste Bücherklaubande geschafft hat, wertvolle Bücher aus großen Bibliotheken mitgehen zu lassen, das wollen wir von einem der betroffenen Bibliothekschefs wissen. Dann fragen wir, was der Papst eigentlich von zeitgenössischer Kunst versteht, aus Anlass seines Besuchs auf der Venedig-Biennale. Dann beobachten wir oder beziehungsweise besuchen den Park in Sanssouci in Potsdam und trauern um alte Bäume, die fast alle bald sterben werden, wegen des Klimawandels. Dann wollen wir wissen, wer einen Preis mit dem schönen Namen Goldener Blogger bekommt. Klingt vielleicht kurios, ist aber ein durchaus wichtiger Preis, der natürlich ja nicht nur das gute alte Blogging auszeichnet, sondern noch sehr viel mehr, zum Beispiel auf Social Media. Und dann geht es nach L.A. ausgerechnet, um mehr über DDR-Künstlerbücher zu erfahren. Wow, das ist wirklich dreist. Bücherdiebe dringen in wichtige Sammlungen ein und tauschen Originale mit Kopien aus. So geschehen in ganz Europa mit wertvollen Büchern aus dem 19. Jahrhundert. Und auffällig dabei vor allem Erstausgaben von russischen Klassikern wie Puschkin, Gogol oder Lermontow. Dementsprechend sind ja auch Auktionen in Moskau und St. Petersburg bedacht worden mit diesen wertvollen Originalen. Festgenommen wurden bereits mehrere Verdächtige, aber viele Bücher dürften für immer verloren sein. Gesamtwert geschätzt jedenfalls 2,5 Millionen Euro. Betroffen auch die Bayerische Staatsbibliothek in München, geleitet von Klaus Zainova. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was waren das für Bücher, die Ihnen da entwendet wurden?
Es sind die Originale im Lesesaal gegen Fälschungen ausgetauscht worden. Und diese zwei Werke sind aus einer vierbändigen Aufsatzsammlung von Nikolai Gogol. Da sind Band 2 und 3 entwendet worden und sonst haben wir allerdings keine Verluste zu verzeichnen.
Wie ist das denn möglich? Wie ist das überhaupt möglich, dass jemand offenbar Originale mit Fälschungen, mit offenbar ziemlich guten Fälschungen, ja, vielleicht waren das ja sogar relativ gute Faksimile, sowas gibt es ja auch, dass Faksimile hergestellt werden, das ist ja ein eigener Markt, dort wieder in den Lesesaal zurückgekommen sind und das keiner merken konnte?
Ja, also es war schon vergleichsweise originell. Wir können es und auch andere Bibliotheken so rekonstruieren, dass sich die Person Werke in den Lesesaal ausleiht und dann dort sitzen, zumindest von einigen Seiten sehr gute Fotografien halt erstellt, auch von den Umschlägen, dann die Werke ganz ordnungsgemäß wieder zurückgibt, die Bibliothek verlässt, zu Hause mit Hilfe dieser Fotografien Fälschungen anfertigt und ein zweites Mal zu uns kommt, wieder dieses Original ausleiht und dann aber die Fälschung zurückgibt. Das ist ziemlich aufwendig zu tun, verlangt auch außerhalb der Bibliothek einiges an Arbeit, aber es hat offenbar vielfältig funktioniert.
Gibt es irgendeine Chance, diese beiden Gogol-Bände wieder zurückzubekommen?
Also diese zwei Bände sind bisher, soweit wir wissen, noch nicht irgendwo auf Auktionen, vor allen Dingen auch nicht auf dem jetzt russischen Markt aufgetaucht. Insofern haben wir in der Tat Hoffnung, dass also jetzt unter den von Europol sichergestellten Bänden auch unsere zwei sein werden. Und dann kämen die auch zu uns zurück.
Der Ausleiher selbst muss sich ja irgendwie ausgewiesen haben. Der muss ja identifizierbar sein. Ja, kann man diese Spur nicht nachverfolgen?
Richtig. Wir haben diese Spur ja nachverfolgt. Ich sagte ja, dass wir uns die Ausleihhistorie dieser russischen Werke angesehen haben. Und ein Name ist hierbei wirklich auffällig geworden, weil der sehr dezidiert also auf russische Erstausgaben in seinem Bleiverhalten abgezielt hat. Wir haben, als uns klar wurde, da sind die zwei Fälschungen bei, diesen Namen auch dem Landeskriminalamt genannt. Und von hier aus hat man uns erstmalig informiert, dass dieser Name offenbar auch unter denen zählt, die also als ja, Bücherdiebesbande, wie man es formuliert hat, halt einzuordnen ist. Also so ist dieser Name dann auch in den Fokus des LKA geraten und wir wissen allerdings nicht, ob er zu denen zählt, die jetzt kürzlich verhaftet worden sind.
Also es gibt offenbar eine reale Person, jemand, der sich mit einem realen, ich vermute mal, man muss ja eine ID-Card vorzeigen, wenn man so etwas ausleiht.
Sie brauchen einen realen Leseausweis, nur wir sind ja.
Und den bekommen Sie nur, wenn Sie einen Ausweis, einen Personalausweis oder einen Reisepass vorzeigen, oder wie läuft das bei Ihnen? Zeiten ab?
Also es läuft im Regelfall so ab, dass Sie in der Tat einmal hier ins Haus zu kommen haben. Sie haben einen Reisepass, einen Personalausweis vorzulegen. Wir können die natürlich nicht überprüfen, ob das gegebenenfalls mal Fälschungen sind. Und dann bekommen Sie einen Nutzerausweis. Weil wir als Bayerische Staatsbibliothek grundsätzlich für alle ab 16 Jahren aufwärts da sind, bekommt auch jeder, der sich auf diese Weise ordnungsgemäß anmeldet, einen Leseausweis. Und so ist er an seinen Ausweis halt gekommen.
Das scheint alles eine sehr einfache Möglichkeit zu sein, bei Ihnen dort tatsächlich Bücher, Originale auszutauschen mit Fälschungen. War das nicht etwas, womit man auch rechnen musste, dass so etwas passieren könnte?
Sie müssen zum einen sehen, also wir sind natürlich für Wissenschaft und Forschung und auch für die große Öffentlichkeit da. Also es gibt keine Restriktionen im eigentlichen Sinn, außer der jetzt Altersrestriktion und natürlich das Vorliegen eines halt irgendwie fachlichen Interesses. Die Sicherungsmaßnahme, die wir selbstverständlich seit Jahrzehnten vornehmen, ist, dass sämtliche Werke, die vor 1850 erschienen sind, und diese zwei Werke, von denen ich eben sprach, die uns entwendet worden sind, sind aus dem Jahr 1842, die leihen wir grundsätzlich nur in unsere Lesesäle aus. Also Sie können die nicht mit nach Hause nehmen, sodass hier bereits eine Kontrolle stattfindet, dass die Dinge auch im Lesesaal zurückgegeben werden. Nur es ist in der Tat bisher nach unserer Kenntnis noch niemals vorgekommen, dass jemand mit einem solchen Aufwand Fälschungen herstellt und die Personal, was natürlich oft als Thekenpersonal nicht fachlich halt geschult ist und diese Fälschung nicht sofort durchschauen kann, so eben diesen Diebstahl organisiert. Nicht? Also der Regelfall wäre der, dass entliehene Bücher versucht werden, fluchtweise irgendwie jetzt mit aus einem Lesesaal zu nehmen, was auch nicht vorkommt. Aber hier gibt es dann natürlich schon Sicherungsmaßnahmen. Und hier in unserem Osteuropa-Lesesaal ist das noch nie vorgekommen. Der liegt im vierten Stock des Gebäudes. Also der Weg raus, fliehend raus, ist schon ein sehr langer.
Offenbar hat dieser Dieb dann einen etwas smarteren Weg gewählt, indem er ausführlich da dieses Original fotografiert.
Der Weg, das muss man zugestehen.
Es ist ihm offenbar gelungen. Hätte man denn nicht auch das Original selbst physisch noch etwas besser sichern können?
Wenn Sie einen Lesesaal vor sich sehen, einen Forschungslesesaal, in dem 100 bis 200 Personen gleichzeitig sitzen können, können Sie nicht jeden Einzelnen kontrollieren, was der da gerade macht mit dem Buch.
Aber er hat das Buch ja dann doch rausgebracht irgendwann. Als er die Fälschung reingebracht hat, hat er das Original ja mitgenommen.
So ist als es, weil er die kam dann doch, zurückgegeben hat.
Also er kam tatsächlich mit dem Originalbuch raus aus dem Gebäude, das weitestgehend unbehelligt. Hätte man dieses Originalbuch dann physisch besser schützen können sollen?
Sie können das tun, sofern die Bestände, die Sie haben, vergleichsweise überschaubar sind. Sie denken etwa an Magnetsicherungsstreifen und so etwas. Aber wir haben hier im Haus 37 Millionen Medieneinheiten und alleine die Osteuropa-Sammlung hat 1,4 Millionen Bände. Und das Einkleben von Sicherungsstreifen in historische Werke vor 1850 ist eigentlich auch etwas, was man aus jetzt Gründen der Bestandserhaltung nicht macht.
Welche Konsequenzen ziehen Sie jetzt aus diesem Vorfall?
Wir werden die Ausleihe historischer Literatur in unsere Lesesäle noch restriktiver handhaben. Also wir werden noch sorgfältiger nach einem Forschungszweck fragen. Wir werden vor allen Dingen aber auch die Fachkräfte, die also die Bücher zurücknehmen, noch mal explizit schulen, haben das auch bereits getan, dass sie wirklich sorgfältiger auf das Buch achten, was ihnen in die Hand zurückgegeben wird. Wir werden auch mittelfristig unsere Videoüberwachung in den Lesesälen noch weiter ausbauen. Ja, das sind die Dinge, die wir tun werden.
Haben Sie denn genug Ressourcen, genug Mittel dafür?
Wir werden sie abzweigen aus unserem Haushalt. Es geht nicht anders.
Das heißt, woanders muss dann gespart werden?
Ja, so ist das. Sicherheit geht vor und Sicherheit wird immer relevanter in unserem Gewerbe.
Inwieweit tauschen Sie sich aus mit anderen Bibliotheken, anderen Staatsbibliotheken? Viele andere waren ja auch betroffen.
Ja.
Gibt es da so eine Vernetzung auch, was das Thema Sicherheit angeht?
Ja, die ist halt selbstverständlich, dass wir also die Erstinformation zu dieser Thematik von einem Konsortium, also einer Arbeitsgemeinschaft europäischer Forschungsbibliotheken bekommen haben. Und wir sind hier sehr gut europaweit vernetzt, auch international vernetzt, und in Deutschland selbst sind wir sehr gut vernetzt über den DBV, das ist der Deutsche Bibliotheksverband.
Klaus Tennover, der Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek in München, der also mit seiner Bibliothek auch betroffen war von dieser internationalen Bücher-Diebesbande. Zwei Bände von Nikolai Gogol aus dem 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts sind ihm dort entwendet worden. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.
So, und nochmal bedrohte Tradition und Kulturgeschichte, wenn auch anders bedroht, der Klimawandel. Betrifft ja viele Bereiche und natürlich auch die historischen Gärten. Das hat uns bereits um Ostern herum hier beschäftigt in der Sendung, als wir wissen wollten, wie es Künstlergärten im Klimawandel geht. Diesmal historische Gärten. Sie leiden ja unter dem Extremwetter und das kann man schon sehen, beobachten, wenn man läuft, zum Beispiel durch den Parc Sanssouci in Potsdam. Jetzt gibt es dort sogar eine Freiluftausstellung zu diesem Thema, verantwortet vom Generaldirektor der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, nämlich Christoph Martin Vogt. Herr, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was genau ist das Problem im Garten von Sanssouci? Bleiben wir mal vielleicht genau an diesem Garten. Wie zeigt sich dort der Klimawandel?
Ja, der Klimawandel in unseren Park zeigt sich vor allen Dingen an den Bäumen. Die Bäume sind großteils erkrankt. Also im Parc Sanssouci ist es ein Prozentsatz von etwa 80% der Bäume, die tatsächlich zu unterschiedlichen Graden erkrankt sind. Häufig sehr schwer, häufig gerade im Beginn. Und das ist eine Kombination aus der Regenarmut der letzten Jahre, aus Extremwetterlagen und vor allen Dingen eben aus der erhöhten Temperatur.
Und welche Bäume sind besonders betroffen?
Es geht fast quer durch die verschiedenen Arten. Wir hatten in letzter Zeit besonders viele Probleme mit unserem Buchenbestand.
Und die Ausstellung, das sind so 30 Stationen, führen die entlang dieser bedrohten Gewächse?
Die Ausstellung versucht, in die verschiedenen Themen einzuführen, die mit dem Klimawandel in den Parks zu tun haben. Das heißt, entlang unseres Parkrahmens gibt es mehrere Stationen, die sich mit der Frage der Bewässerung beschäftigen. Also wie viel Wasser brauchen Bäume? Wann brauchen sie das Wasser? Was passiert, wenn sie das nicht haben? Was können wir da tun? Vor allen Dingen für uns mal eine ganz wichtige Frage. In anderen Bereichen geht es auch um Kompostierung, um die Frage, wie viel Energie Pflanzenaufzucht braucht, um unterschiedlichste Fragen sozusagen der Gartenpflege und des Einflusses von Klimawandel auf die Gärten.
Geht es auch um mögliche Lösungen? Also den Klimawandel werden Sie vermutlich als Generaldirektor der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten alleine nicht aufhalten können. Aber Sie müssen ja irgendwie reagieren, auch mit Ihren Gärten. Wie tun Sie das?
Ja, also wir haben bei uns jede dieser 30 Stationen in eine Abteilung, also in ein kleines Feld unterteilt, das nennen wir Fußabdruck. Den Begriff kennen wir ja alle, also die Fragen der Folgen des Klimawandels, und ein weiteres Feld Handabdruck. Da geht es darum, was wir tun können. Und wir, das sind die Mitarbeitenden unserer Stiftung, aber das sind auch Besucher und Besucherinnen, die da angeregt werden, an verschiedenen Stellen zu helfen oder sich selbst in ihrem privaten Umfeld zu engagieren. Das wollen wir jeweils beides zeigen, denn das hat keinen Sinn, in Hoffnungslosigkeit zu verfallen, sondern wir müssen viele Wege finden zur Adaption an das neue Klima, was uns bevorsteht.
Was kann man denn tun, außer vielleicht klimawandelresiliente Gewächse zu pflanzen?
Ja, tatsächlich sind diese resilienten Gewächse für uns eigentlich fast das entscheidende, der entscheidende Baustein. Es hat sich herausgestellt bei uns und eben auch in vielen Partnerparks, dass Bäume, die auf dem Grundstück selbst groß werden, die also diese ganz spezifischen Bedingungen kennen von Entstehen an, dass die sehr viel resilienter in diesem Umfeld sind. Das heißt, es geht vielleicht nicht unbedingt um Bäume pflanzen, aber es geht um Baumschulen, denn wir müssen und wollen diese Bäume, die vor Ort aufwachsen und die eine große Chance haben, mit den veränderten Bedingungen an diesem Ort klarzukommen, die müssen wir pflegen, die müssen wir begleiten und die müssen wir dann später wieder in den Parks einsetzen.
Jetzt verstehe ich den Begriff Baumschule erst so richtig.
Ja, genau.
Gewächse, die lernen.
Ja, die sind sozusagen schon durch eine erste Phase der Auslese durch, denn dadurch, dass die groß geworden sind, haben sie bewiesen, anscheinend kommen sie an diesem Ort klar. Und das sollen sie dann eben auch weiter tun, und da kommt tatsächlich das Lernen mit ins Spiel, das stimmt.
Sie wollten noch was Zweites sagen, ich habe Sie unterbrochen. Mein Erkenntnisgewinn hat Sie gerade unterbrochen.
Ja, umso besser. Nein, wir müssen ja alle viel lernen bei dem Thema. Nein, und der zweite große Bereich ist die Bewässerung. Also wir zeigen an einigen Stellen, wie viel Wasser brauchen, aber auch an welchen Stellen sie gegossen werden müssen. Also es gibt so klassische Fehler, dass man große Bäume direkt am Stamm bewässert. Die brauchen aber das Wasser ungefähr am Außenrand ihrer Baumkrone, denn dort sind die Wurzeln, die das Wasser aufnehmen. Da kann man dann viel effektiver mit weniger Wasser mehr erreichen. Es geht um neue Wasserleitungen, es geht um computergesteuerte Bewässerung zur richtigen Zeit am Tag und im Jahr, denn die Regenfälle kommen nicht mal zur richtigen Zeit. Also alles Möglichkeiten, um das Wasser, was wir jetzt noch haben, möglichst gut zu benutzen.
Aber das sind ja alles eigentlich sehr große, sehr aufwendige Projekte, die da vor Ihnen stehen. Also ich lese hier 80% Ihrer Gewächse in den Parks in Berlin-Brandenburg zum Beispiel, aber das betrifft ja auch viele andere in Deutschland und in Europa, sind bedroht, sind geschädigt. Das ist ja ein massives Programm, was da vor Ihnen steht, oder?
Ja, allerdings. Also ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Generation der Denkmalpfleger und der Menschen, die sich um das Kulturerbe kümmern, dass wir später daran gemessen werden, ob wir diese Herausforderung bestanden haben. Denn das ist eine der großen Bedrohungen, die auf das Kulturerbe zukommt. Und im Fall von Potsdam ist es ja tatsächlich auch Weltkulturerbe, was da geschädigt ist und was da einem großen Risiko ausgesetzt ist.
Das heißt, die Parks werden sich in den nächsten Jahren komplett verändern müssen.
Also es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, kann man sagen, dass diese wunderbare Parklandschaft mit den großen Bäumen, die teilweise ja Jahrhunderte alt sind, teilweise auch Jahrzehnte, dass wir die noch vor unseren Augen verlieren werden. Denn diese Bäume werden zurzeit in einer Geschwindigkeit, in einer Häufigkeit krank, dass der normale Wechsel von alten Bäumen durch junge Bäume in der Form gar nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Wir werden also durch eine Phase gehen in den Parks, wo in den Parks tatsächlich die meisten großen Bäume verloren sind und wir von unten wieder anfangen müssen, sozusagen die Baumlandschaften wieder auf diese Größe zu bringen.
Und wird man auch da, ja, der Klimawandel ist ja ein Problem, was garantiert in den nächsten wenigen Jahren nicht gelöst werden wird. Und die Trockenheit und die Extremwetter werden uns weiter begleiten. Und wenn die Politik, die globale Politik nicht rechtzeitig gegensteuert, ist das vielleicht ein Schicksal der Menschheit in den nächsten Jahrzehnten. Das heißt ja auch, dass wir unsere Ansprüche an diese historischen Parks zurücknehmen müssen, dass dort vielleicht einfach weniger Pflanzen, kleinere Pflanzen, lockerer bepflanzt dort zu sehen sein werden in 10, 15, 20 Jahren.
Also wir hoffen nach wie vor, dass wir dahin kommen, dass wir die Parks, die wir jetzt haben, in eine neue Generation überführen können, ohne einen großen Verlust an der Erlebbarkeit dieser Parks. Wir müssen aber durch eine lange Durststrecke gehen, denn die großen Bäume werden verschwinden. Das heißt, für unsere und die nächste Generation werden die Parks wahrscheinlich anders aussehen, als sie gedacht waren, auch als sie über sehr lange Zeit genossen worden sind.
Das heißt, der historische Kontext geht verloren.
Gärten ist es generell so, dass der historische Kontext zum einen das ist, was dort steht und wächst, und zum zweiten aber auch, dass der Entwurf der Gärten, denn dass in historischen Gärten Pflanzen immer wieder ersetzt und ausgetauscht werden, ist völlig normal. Was nicht normal ist, dass das im Moment im Zeitraffer passiert. Wir haben also ein beschleunigtes Sterben der Bäume. Und wir versuchen auch beschleunigt nachzupflanzen, was aber heißt, dass es nicht diesen schönen Kreislauf gibt, dass eben einige alte Bäume wieder ersetzt werden, die anderen größer werden, sondern es wird schlagartig eine Generation großer Bäume verschwinden und dadurch das Gesamtbild der Parks ganz wesentlich beeinträchtigen für die nächsten Jahrzehnte.
Das ist ein großes Drama, würde ich sagen, weil gerade diese großen, wunderschönen, historischen Bäume, Sie haben es ja gesagt, 100, 200, 300 Jahre alt, die einem wirklich zum Charakter dieser Parks beitragen und dann plötzlich, ich glaube, viele Besucher ein ganz anderes Empfinden haben werden für diese Parks in Zukunft, oder wenn die nicht mehr da sein werden.
Ja, das ist auf jeden Fall zu erwarten und zu befürchten. Wir haben versucht, das erfahrbar zu machen in der Ausstellung. Es gibt dort auf eine etwas spielerische Art eine Station, da kann man zum einen Vivaldis Frühling hören aus den vier Jahreszeiten. Und dann kann man einen Frühling hören, der sozusagen den zukünftigen Zustand der Parks spiegelt, der also etwas langsamer, etwas disharmonischer ist. Und wenn man das hintereinander tut, dann hat man tatsächlich so ein Gefühl dafür, was einem da in nächster Zeit auch fehlen wird oder wie sich das verändern wird.
Das sagt Christoph Martin Vogt, der ist Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, also zuständig auch für mit die schönsten historischen Parks, die es in Deutschland gibt, zum Beispiel Sanssouci, extrem bedroht vom Klimawandel. Jetzt Thema einer Freiluftausstellung, die dort im Park in Sanssouci zu erleben ist. Herr Vogter, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur, Fazit, die Kultur vom Tage. Und ich kann, glaube ich, schon sagen, dass es eine der wichtigsten Kunstausstellungen der Welt ist. Jedenfalls eine der traditionsreichsten, nämlich die Kunstbiennale von Venedig, seit einer guten Woche geöffnet. Unser Team ist schon längst wieder zurück und kann stolz auf eine Spezialausgabe dieser Sendung verweisen, die wir übrigens direkt vor dem Deutschen Pavillon aufgenommen haben. Die ist natürlich jederzeit nachzuhören, auf unserer Seite im Netz oder als Podcast. Der Papst wiederum hat sich erst jetzt auf die Reise gemacht nach Venedig, auf die Kunstbiennale und den Auftritt des Vatikan besichtigt, in einem aktiven Frauengefängnis. Elke Buhr von der Kunstzeitschrift Monopol. Mit ihr spreche ich jetzt, um über diesen Vatikanauftritt etwas mehr zu erfahren. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Auf welche Kunst ist der Papst da getroffen?
Also erstmal ist draußen, das ist fast eins der spannendsten Werke, eine große Wandmalerei von Maurizio Cattelan. Das sind zwei Füße eigentlich, die so von unten zu sehen sind, wandgroß. Und das Interessante daran ist, dass Cattelan ja mal totalen Ärger mit der katholischen Kirche hatte, weil er diese tolle Skulptur gemacht hatte, wo ein Papst von einem Meteoriten getroffen wurde.
Johannes Paul II. War das, glaube ich, ne?
Genau. Und das war damals ein großer Skandal. Und jetzt ist ihm offensichtlich vergeben worden, weil er durfte bei diesem Pavillon mitmachen. Und dieses Werk, was da von außen zu sehen ist, das werden zum Beispiel die Insassinnen ja nie sehen, weil die kommen ja nicht raus. Das ist nur für uns die Besuchenden.
Und dann noch weitere Werke in diesem Gefängnis selbst?
Ja, genau. Man kommt da rein und das ist dann erstmal wirklich auch aufregend. Man muss sein Handy abgeben und so weiter. Ganz viel Sicherheitsmaßnahmen. Dann werden ständig Türen hinter einem abgeschlossen, aufgeschlossen. Man wird von den Wärtern und Wärterinnen begleitet. Und dann trifft man da auch auf zwei Insassinnen, die einen durch die Ausstellung führen und einen ihre eigenen Gedanken dazu mitteilen. Und das ist wahnsinnig interessant. Und man wird so durch diesen ganzen Komplex geführt. Und es gibt in verschiedenen, also in so Gängen, in verschiedenen Räumen, auch hinten im Garten, sind Werke installiert.
Was sind das für Werke?
Es gibt zum Beispiel eine Serie von Keramiken von Simone Fatal, die mit den Insassinnen des Gefängnisses Gespräche geführt hat. Und die haben Gedichte geschrieben und sie hat dann diese Gedichte so teilweise in diese Keramiken integriert und die uns da geführt haben. Die haben dann auch noch selber längere Texte vorgelesen. Also das ist zum Beispiel ein Werk. Dann gibt es in der kleinen Kapelle, die die da haben, gibt es so eine hängende Skulpturen von Sonia Gomez, die so abstrakt sind, sehr schön, aber die dann natürlich das Thema der Vergebung, der Auferstehung da behandeln. Also in der Kapelle ist auch ein großer, passender Text an der Wand, wo es darum geht, dass den Sünderinnen vergeben wird. Das ist ein Werk. Und dann gibt es sehr schön noch von Claire Fontaine zum Beispiel eine Wandarbeit, die so draußen ist und die sagt, Siamo con voi nella notte, also wir sind mit euch in der Nacht. Darum geht es.
Das passt natürlich alles, was Sie jetzt sagen, zu der Vorstellung der katholischen Kirche über das Vergeben und über vielleicht auch die Reintegration von, ich sag mal, gefallenen Menschen, um es mal in dieser Art und Weise auszudrücken. Haben Sie den Eindruck gehabt, ich meine, Sie sagen es, Sie wurden von zwei Insassinnen geführt. Ich weiß nicht, wie das im regulären Betrieb ist. Sie waren ja in diesen Preview-Tagen dort, in diesem realen Gefängnis. Dass die Insassinnen ein Verhältnis haben zu dieser Kunst, dass diese Kunst etwas ausdrückt, was Sie dort vor Ort beschäftigt?
Ja, ein sehr, sehr intensives Verhältnis und die haben auch das auf sehr ergreifende Weise ausgedrückt, wie wichtig das ihnen ist. Also es gibt zum Beispiel auch noch eine Serie von Zeichnungen und Gemälden, wo ihre Kinder dargestellt werden. Also ich glaube, das gehört zu den schlimmsten Sachen, die diese Frauen da belastet, nämlich, dass sie teilweise Kinder haben, diese Kinder nicht sehen können und das es bedeutet ihnen natürlich wahnsinnig viel und überhaupt dieser Prozess, dass sie gehört werden, dass sie da mitarbeiten können und dass sie da auch ihre eigenen Stimmen mit integrieren konnten in diese Ausstellung. Ich glaube, das hat ihnen sehr, sehr viel bedeutet.
Die Frage ist natürlich immer bei der katholischen Kirche, wenn man jetzt mal historisch schaut, ich meine, sie war immer eine der größten Fördererinnen der Kunst, gerade auch in Italien. Wir verdanken dieser Kirche tatsächlich große Meisterwerke in den letzten Jahrhunderten, aber vor allem, wenn es so um die Bebilderung, ich sag mal, der eigenen Weltsicht ging. Und seitdem die Kunst frei ist mit der Moderne, da fremdelt diese Kirche ja eigentlich ganz extrem damit. Oder hat sich das Verhältnis inzwischen normalisiert zur zeitgenössischen Kunst?
Also bei dieser Ausstellung fand ich es wirklich spannend, dass da wirklich so eine Art Binnenpluralität zu herrschen scheint. Also das war jetzt überhaupt keine Kunst, wo man denken sollte, das ist jetzt typische Kirchenkunst oder so, sondern das allein durch die Wahl von Catalan sieht man das ja schon. Also das war wirklich eine zeitgenössische, sehr spannende Ausstellung, die auch sehr kritisch war dieser Institution gegenüber. Und kuratiert wurde das von Chiara Parisi, das ist die aktuelle Direktorin des Centre Pompidou in Metz, also eine auch sehr, sehr renommierte Kuratorin. Und man hatte wirklich das Gefühl, dass der Vatikan da dieser Kuratorin auch freie Hand gegeben hat und gesagt hat, mach du da, was du wichtig findest. Und auch dadurch ist es auch so spannend geworden. Und es ist auch eine Ausstellung, die wirklich auch gegen die Institution arbeitet und die auch zeigt, wie hart das Leben im Gefängnis ist. Und das Spannende dabei war dann auch, dass dann die Wärterinnen und Wärter teilweise, man merkte, wie kritisch die der Sache gegenüberstehen. Also, dass sie das selber gar nicht so gut fanden, dass jetzt plötzlich da diese Insassinnen, die sie sonst so von oben herab anschauen, im Mittelpunkt stehen. Und das war wirklich spannend, weil man diese Machtverhältnisse auch innerhalb des Gefängnisses so gut sehen konnte.
Bemerkenswert, dass diese Insassinnen dann plötzlich sehr selbstbewusst werden konnten, ne? Und mit der Öffentlichkeit in Kontakt traten, was für die vermutlich auch dann etwas ganz Besonderes war. Und der Papst hat sich aber seinem Besuch auch nochmal generell zur Kunst geäußert. Bei dieser Kunstbiennale Venedig gibt es ja sehr viel mehr als nur tatsächlich den Pavillon des Vatikan oder den Auftritt des Vatikan. Viele Länderpavillons, Hunderte von Künstlern in den Giardini, im Arsenale. Darüber haben wir auch schon ausführlich berichtet, auch mit einer Fazit-Sondersendung, die man natürlich übrigens natürlich auch noch hören kann unter deutschlandfunkkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt, wo wir ausführlich vieles auch reflektiert und darüber berichtet haben. Der Papst hat sich auch zur Kunst, zum Kunstmarkt geäußert und sagt, dass der Markt zwar fördert und kanonisiert, aber es bestehe immer das Risiko, dass er die Kreativität vampirisiert und die Unschuld raubt. Und am Ende kalt entscheidet, was zu tun ist. Er sagt, es sei nötiger denn je, zwischen Kunst und Markt zu unterscheiden. Sind das Aussagen, die bei dieser Kunstbiennale in Venedig Widerhall finden könnten?
Das ist sehr lustig, dass er das gesagt hat, weil in seinem eigenen Pavillon, in dem Pavillon des Vatikans, sind ganz viele Künstlerinnen und Künstler vertreten, die von großen Galerien vertreten werden. Und das ist teilweise garantiert auch bezahlt worden von Galerien, von Pace oder so. Insofern glaube ich, dass der Papst gar nicht so richtig weiß, wie es eigentlich läuft. Also er weiß, glaube ich, gar nicht, dass die ganzen Kunstwerke, die er da gesehen hat, vom Markt finanziert worden und dass sie aber trotzdem gut sind. Also das ist ja immer diese Balance, also ohne, dass man gerade auf der Venedig-Biennale, die ja ein sehr, sehr geringes Budget hat, ist es ganz, ganz wichtig, dass die großen Galerien mitfinanzieren. Und natürlich verzerrt das sozusagen den Markt. Aber diese Unschuld, die der Papst sich da vorstellt, die gibt es ja gar nicht im Kunstbetrieb. Also wie sollte das denn sonst alles dahin kommen und wie sollte das alles bezahlt werden?
Wenn man sich umschaut, ich konnte auch bei den Preview-Tagen dabei sein, weil wir ja von dort berichtet haben, da sind schon sehr viele auffällig reiche Sammler und Galeristen unterwegs, gerade in den ersten Tagen, ne, und schauen sich um auf dieser Venedig-Biennale.
Auf jeden Fall, die waren teilweise auch bei diesen Vorbesichtigungen im Vatikan-Pavillon dabei und fühlten sich dann nicht ganz so wohl, wenn hinter ihnen die Tür abgeschlossen wurde.
Elke Buhr, Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Monopol, über den Auftritt des Vatikan auf dieser Kunstbiennale von Venedig und den Besuch des Papstes. Ich danke Ihnen sehr.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Daniel Marschke.
Der französische Schauspieler Gérard Depardieu muss sich wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe vor Gericht verantworten. Der Prozess werde im Oktober beginnen, teilte die Staatsanwaltschaft am Abend mit. Zuvor war der 75-Jährige in Polizeigewahrsam genommen und verhört worden. Hintergrund sind die Vorwürfe zweier Frauen. Sie geben an, während der Dreharbeiten zu zwei Filmen 2014 und 2021 von Depardieu belästigt worden zu sein. Julia Borutta.
Er soll sie bedrängt, angefasst und mit anzüglichen Bemerkungen regelrecht traktiert haben. Anfang des Jahres hatten sie Anzeige erstattet. Doch die Justiz ermittelt bereits seit 2020 gegen ihn, und zwar wegen Vergewaltigung. Depardieu weist diese Anschuldigungen zurück. Darüber hinaus aber werfen ihm mehr als ein Dutzend weitere Frauen Übergriffe und Belästigung vor, unter anderem Sophie Marceau. Etliche Filmschaffende fordern, Depardieu nicht mehr zu engagieren. Andere warnen davor, die Ikone des französischen Films zu demontieren.
Der Filmemacher Andres Feil wird am Rande der Filmfestspiele von Cannes eine Doku über die umstrittene Regisseurin und Fotografin Leni Riefenstahl vorstellen. Feil hat dazu etwa 700 Archivkisten mit Fotografien, Filmbeständen sowie Manuskripten, Briefen und Akten durchgesehen. Riefenstahl hatte unter anderem wichtige Ereignisse der Nazi-Herrschaft dokumentiert. So filmte sie unter dem Titel »Triumph des Willens« etwa den Reichsparteitag der NSDAP im Jahr 1934. Kritiker werfen ihr Propaganda vor und sehen in ihrer Ästhetik eine Verherrlichung der NS-Zeit. Produzentin der Riefenstahl-Doku ist die ARD-Moderatorin Sandra Maischberger, die die Filmemacherin 2002 kurz vor ihrem Tod interviewt hatte. Die Doku von Andres Feil soll im vierten Quartal in die Kinos kommen. Belarus hat das regionale Angebot der Deutschen Welle verboten. Wie der deutsche Auslandssender mitteilte, hat das Innenministerium in Minsk DW Belarus als extremistische Organisation eingestuft. Der Intendant der Deutschen Welle Peter Limburg nannte die Vorwürfe fadenscheinig. Das Regime in Belarus fürchte unabhängige Medien. Der Sender wies darauf hin, dass die Angebote trotzdem weiter über YouTube und Telegram abrufbar seien. Auch in Burkina Faso muss die Deutsche Welle Einschränkungen hinnehmen. Die Militärregierung des westafrikanischen Landes blockierte den Zugriff auf die Online-Auftritte von 7 Medienhäusern, darunter die Deutsche Welle und die BBC. Grund für die Sperre sollen kritische Berichte über die Armee des Landes sein. Demnach sind bei einem Massaker in 2 Dörfern Ende Februar mehr als 200 Zivilisten getötet worden. Der Choreograf und Intendant des Hamburg-Balletts, John Neumeier, beendet seine jahrzehntelange Arbeit und wird Ende Juni mit einer Uraufführung verabschiedet. Wie das Haus mitteilte, wird seine letzte Arbeit mit dem Titel Epilog am 30. Juni uraufgeführt. Inspiriert sei sie durch die Musik von Franz Schubert, Richard Strauss und Simon & Garfunkel. Zugleich wird die Aufführung der Auftakt zu den 49. Hamburger Balletttagen sein. Der gebürtige US-Amerikaner Neumeier leitet das von ihm gegründete Hamburg-Ballett seit 1973. Nachfolger wird der argentinische Choreograf Demis Volpi sein.
Fazit: Die Kultur vom Tage.
So Zeit, sich einem Urgenre des Netzes zu widmen, nämlich den Blogs. Es gibt ihn wirklich, diesen Preis. Er hat einen kuriosen Namen. Es gibt ihn seit dem Jahr 2007. Der goldene Blogger oder die Bloggerin. Heute Abend war große Verleihung im wundervollen Neuss.
Hallo Neuss!
Hallo Neuss!
Ist gar nicht so einfach mit den Dingern, wir hätten die teure nehmen sollen. Herzlich willkommen zu den Goldenen Bloggern 2024, Ausgabe 17.
Also schon eine gewisse Tradition, vielleicht schon fast etwas Altmodisches mit den Blogs, aber vielleicht auch ein Begriff, der sehr weit gefasst ist und nun ganz neu verstanden wird und vielleicht auch Social Media mit einbindet. Wir werden das alles hören. Heute Abend, was dabei war für uns, Markus Richter aus unserer Breitbandredaktion. Guten Abend, Markus.
Hallo.
Was ist das eigentlich für ein Preis? Wie kann man den charakterisieren?
Das ist ein Preis, der hat als Gag angefangen. Also Leute haben sich damals vor 17 Jahren gedacht, es gibt diese Blogs und niemand verleiht den Preis. Wir machen das, haben ein Bügelbrett genommen, so erzählen sie die Geschichte, eine Webcam draufgestellt, diesen Preis verliehen. Und das fanden so viele Leute toll, dass das sich immer über die Jahre tradiert hat. Und jetzt ist das so eine richtige Show mit richtigen Sponsoren und richtig auch Live-Übertragung und so. Und da werden halt Dinge ausgezeichnet, die im Internet passieren. Und du hast es ja gerade schon angedeutet. Blogs an sich, also diese Internet-Tagebücher, die sich untereinander vernetzen.
Gibt es das noch in der Form?
Das gibt es schon noch in der Form, aber das ist halt eben lange nicht mehr so groß und ist vom Social Web also überstrahlt worden. Und Franziska Blume, eine von den VeranstalterInnen des Goldenen Bloggers, hat mir erzählt, die kämpfen auch ein bisschen damit, dass das Ding noch so heißt. Und deswegen haben sie es genau gemacht. Sie haben es umdefiniert, hat sie gesagt.
Ich finde, ein Blog oder ein Blogger oder eine Bloggerin ist jemand, der mit einer großen Leidenschaft ein Thema ins Netz bringt.
Also gut. Unabhängig von der technischen Plattform, sondern es geht darum, da ist eine Person und die macht was und trägt das ins Netz.
Ja, dann bin ich ja gespannt, was es für Kategorien gibt.
viel zu viel.
Das dachte ich mir schon, das hatte ich schon befürchtet.
Also die Show war über 2 Stunden lang, ich habe es jetzt tatsächlich gar nicht durchgezählt, aber es ging vom ganz kleinen, also Nische und Thema mit so wirklich kleinen Blogs, die ganz fokussiert auf so einem kleinen Thema rumreiten, bis zu den ganz großen, also Wirtschaftsminister Habeck ist auch nominiert gewesen als Blogger des Jahres und dann werden so Themen abgegeben, also Food, Mode und Lifestyle, Nachhaltigkeit hat eine Rolle gespielt, es gab einen Song, der auch sozusagen immer eine Online hatte oder Celebrities, also das ist wirklich sehr weit aufgespannt.
Robert Habeck vermute ich mal für seine Instagram-Auftritte und für die Erklärung seiner Politik, ne?
Genau, deswegen und da haben sie auch erzählt, sie haben das deswegen gemacht, nicht weil er jetzt als Einzelperson das wahrscheinlich macht, sondern weil sie sich von der Politik wünschen, dass sie das Netz so gut verstehen, dass sie das auch alle nachmachen.
Ist das die wichtigste Kategorie, Bloggerin oder Blogger des Jahres?
Ich fand ehrlich gesagt dieses Jahr nicht so toll. Ist natürlich auch spannend. Ich fand tatsächlich die eine Kategorie sehr spannend, die dem Namen nochmal alle Ehre gebührt, nämlich Nische und Thema. Da ging es nämlich wirklich um Blogs und da hat ein sehr schönes Blog gewonnen. Ankerpunkte. Das beschäftigt sich mit Alternate History. Das heißt, das ist ein Historiker, der stellt die Frage, wie wäre Geschichte gelaufen, wenn sie anders gelaufen wäre. Und er sagt auch, das ist eine umstrittene wissenschaftliche Methode, aber es könnte halt eine sein und erklärt das und die Geschichten dazu und hat dann auch verdientermaßen gewonnen. Was ich einen sehr schönen Moment fand, das wurde nicht verhandelt. Also die normalen Preise werden ja halbe von Online-Voting und einer Jury, die aus vergangenen Nominierten oder vergangenen Preisträgern besteht, bestimmt. Sie haben aber auch einen Sonderpreis verdient und der ging an Korrektiv für die Recherche zu diesem Kongress in der Nähe von Potsdam von den Rechten.
Das hat ja wirklich große, große Wellen geschlagen, auch in der politischen Landschaft. Das müssen wir, glaube ich, noch klären. Also Robert Habeck ist offenbar nicht geworden, das hätten Sie mir schon gesagt. Blogger genau. des Jahres, jemand anders, oder?
Genau, Robert Habeck ist es nicht geworden, sondern Otako Topeke. Ich habe den Namen jetzt, glaube ich, vergessen.
Tupoka Ogette, glaube ich. Aber
genau,
die
Entschuldigung.
Autorin.
Autorin und Coach und Rednerin zum Thema Rassismus und Antirassismusstrategien und Lernen über Rassismus, die auch nicht da war.
Ja, also okay, kann man daraus schlussfolgern, dass nicht für jeden dieser Preis so eine immense Bedeutung hat? Ich vermute mal, dass der Bundeswirtschaftsminister auch nicht da war.
In der Tat, ich habe ihn nicht gesehen, war auch nicht da. Und ich finde, es gibt so 3 verschiedene Arten von Menschen, die diesen Preis gewinnen. Oder vielleicht 4. Also die ganz Großen, die gar nicht kommen. Dann tatsächlich Leute, die berühmt sind und dann auch anfangen, was in Social Media zu machen und dort diesen Preis verdient kommen und das ganz fröhlich finden, da auch erkannt zu werden. Also der Kabarettist Bodo Wartke war da, die ehemalige Tagesschausprecherin Judith Rakers, wo man denkt, brauchen die das? Sie brauchen es vielleicht nicht, aber sie freuen sich selber im Preis. Dann gibt es halt die ganz Kleinen, die damit zum ersten Mal so einen richtigen Aufmerksamkeitsschub bekommen. Und dann gibt es noch so die Mittelgroßen. Also zum Beispiel war nominiert auch einen Filmmusikant, der auch online auftritt, indem er andere Auftritt von Influencern karikiert. Lars Hempel, bekannt als Lasi Pulami. Und der hat mir erklärt, das hat für ihn sozusagen in seiner Online-Karriere nichts gebracht, aber einen ganz anderen Effekt gehabt.
Also es ist eine Anerkennung für die Arbeit, die ich auf Social Media mache. Und von daher hat sie mir schon viel bedeutet, weil ich zu Beginn nichts mit Social Media zu tun hatte. Und es war wirklich eine schöne Anerkennung für mich, dass das gesehen wurde einfach. Und auch die Qualität appreciated wurde.
Und das passiert da auch, dass übrigens ganz viele Leute sich treffen in dieser deutschen Szene, die international jetzt nicht so groß ist, aber doch groß genug, dass sich nicht alle kennen und da zusammen Dinge machen. Und zum Beispiel Lars Hempel hat letztes Jahr gewonnen, dieses Jahr nicht, hat dort aber die auch Online-Musikerin Koemi kennengelernt und die haben beide ein Projekt gehabt, was wiederum dieses Jahr nominiert wurde.
Das klingt alles nach relativ, ich sag mal, positiven Botschaften, was alles dann doch möglich ist im Netz und einer großen Bandbreite und Kreativität und auch positiven Ansprache, aber was wir in den letzten gerade Monaten und Jahren immer wieder beobachten, ist ganz viel die Debatte um Desinformation, Hetze, Manipulation, jedenfalls wenn es um politische Kommunikation geht, diese ganzen ja auch wichtigen Schattenseiten des Netzes. Inwieweit spielen die an so einem Abend auch eine Rolle?
Also es geht sozusagen, die werden nicht explizit benannt. Ne? Also es ist die Konzentration so ein bisschen auf das Schöne, Gute, was gemacht wird, aber sie spielen eine Rolle, weil es zum Beispiel auch eine Kategorie gesellschaftliches Engagement gab und da hat der Account, TikTok und Instagram ist das, glaube ich, keine Fake News gewonnen. Also wo sich jemand hinsetzt und ganz dezidiert erklärt, hier, das ist die Fake News, die gerade rumgeht und aus folgenden Gründen ist die Quatsch. Und das hat sozusagen auch eine Rolle gespielt, ja.
Also insgesamt ein Preis, der auch noch weiter bestehen sollte und seine Funktion hat.
Na, ich glaube, wenn man mal sehen will, was das deutsche Internet kann, also das deutsche Social Web, und nicht die überproduzierten Produktinfluencerinnen sehen will, sondern wirklich Leute, die mit Herzblut da Dinge tun, sollte man sich die Nominiertenliste von den Goldenen Blogger dieses Jahr angucken, weil das ist wirklich ein sehr schöner Einstieg in die diverse Welt der deutschen Internetkultur.
Also positive Botschaften da aus Neuss, heute Abend gesendet beim Goldenen Blogger, für uns beobachtet von Markus Richter aus unserer Breitbandredaktion. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und jetzt geht es uns um etwas, was in der DDR zum Beispiel ziemlich allgegenwärtig war, nämlich Zensur. Also begannen zum Beispiel Künstler in den 70er Jahren Werke in Form von Büchern, in kleinen Ausgaben herauszugeben, und zwar vorbei an Zensur und Druckbeschränkungen im Untergrund. Nach dem Fall der Mauer war im Westen der Republik das Interesse an diesen Künstlerbüchern eher gering. In den USA dagegen gab es viele interessierte Abnehmer, gerade auch an der Westküste bemerkenswerterweise, unter anderem in L.A., am renommierten Getty Research Institute und auch am damals gerade entstehenden Wendemuseum. Diese Bücher sind nun Teil einer Ausstellung beider Institutionen und Kerstin Zilm hat sich für uns umgesehen.
Manchmal ist Kunst abwesend, steht in weißer Handschrift auf schwarzem Grund. Darunter die Unterschrift von Bärbel Bohley, Malerin, Bürgerrechtlerin und Mitbegründerin des Neuen Forums in der DDR. An der Wand gegenüber sind Holzdrucke mit Wäscheklammern an einer Wäscheleine aufgehängt, so wie sie es in den 1980ern in Leipzig waren, geritzt aus dem Boden einer Galerie von Mitgliedern der Performancegruppe Autoperforationsartisten. Dazwischen sind Bücher ausgelegt, unter anderem mit Gedichten von Thomas Günther, Fotografien von Klaus Bach und Siebdrucken von Sabine Jahn. Thomas Günther hatte nicht nur geschrieben, sondern auch Künstlerbücher gesammelt. Nach dem Fall der Mauer suchte er nach interessierten Kunstinstitutionen und wurde auf das gerade entstehende Wendemuseum in Los Angeles aufmerksam. In E-Mails beschrieb er seine Sammlung, erklärt der Kurator des Museums für Kunst und Kultur des Kalten Krieges, Jos Siegel.
At a certain point he came very regularly and I think he really liked the concept.
Er kam bald regelmäßig vorbei. Ihm gefiel unser Konzept sehr. Er fand es etwas verrückt, dass ein Museum so weit weg Kunst aus einer vergangenen Zeit sammelt, die in Deutschland niemand haben wollte. Er hat gesagt, dass er uns die besten Teile seiner Sammlung zuerst anbot und für einen sehr guten Preis.
Very nice price for him, yeah.
Günther bot Teile seiner Sammlung auch dem Getty Research Institute, kurz GRI, an, das ebenfalls Künstlerbücher aus der DDR archiviert. Lange Zeit allerdings mit einem eher unübersichtlichen System, in dem Zusammenhänge über subversiv arbeitende Künstlerinnen und Künstler schwer nachzuvollziehen waren. Mehr als 100 Künstlerbücher bekam das Getty zum Beispiel von DDR-Sammler Jens Henkel, von denen manche nun auch in der Ausstellung zu sehen sind. Sie waren nur in kleiner Auflage erschienen, in Wohnzimmern, Untergrundgalerien und heimlichen Treffen verbreitet worden. Dank eines jüngst begonnenen GRI-Forschungsprojekts über ostdeutsche Kunst in den 1980ern ist diese Sammlung nun besser organisiert und maßgeblich erweitert. Isotta Porgi leitet das Projekt am Getty und initiierte die Ausstellung im Wendemuseum. Sie ist deren Co-Kuratorin.
So I've been looking out for more female artists because there were not so many.
Ich habe zum Beispiel nach Büchern von Frauen Ausschau gehalten. Davon waren nicht viele in Henkels Sammlung, und Büchern von Künstlerinnen und Künstlern, die von den Kunstszenen in Großstädten abgeschnitten waren.
Artists who lived in different cities might have been completely cut off from the art scene.
Aus aller Welt kommen inzwischen Forscherinnen und Forscher, um die Sammlungen des Wendemuseums und des Getty-Forschungsinstitutes in Los Angeles zu studieren. Auch aus Deutschland. Konstanze Fritsch arbeitete unter anderem für die Staatliche Kunstsammlung in Dresden, die Bauhaus-Universität in Weimar und die Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Dank eines Fulbright-Stipendiums in Kalifornien fand sie nicht nur Werke, die sie bisher nicht gesehen hatte, sondern auch einen neuen Zugang zur Untergrundkunst der DDR.
Der Kontext verändert absolut den Blick auf diese Dinge. Schon allein dadurch, dass man raus aus dem deutsch-deutschen Kontext ist. Also ich bin nicht mehr in diesem deutsch-deutschen Bilderstreit gefangen. Es spielt hier auch nicht so eine große Rolle, dass ich Ostdeutsche bin. Ich werde nicht so sehr nach meinem Background gefragt, ob ich legitimiert bin, diese Sachen überhaupt anzuschauen. Das eröffnet ganz neue Perspektiven.
Die Perspektive aus der Entfernung mit weniger geschichtlichem und kulturellem Ballast bedeutet natürlich auch, dass manche Feinheiten verloren gehen, beziehungsweise nur sehr aufmerksamen Besucherinnen und Besuchern auffallen. Die Rolle von Stasi-Informanten in der Untergrundszene wird nicht erwähnt. Anspielungen auf Heinrich Heine und Cassandra werden in Los Angeles gar nicht oder anders verstanden als in Deutschland. Wortspiele, die in den Künstlerbüchern eine große Rolle spielten, müssen erklärt werden. Zum Beispiel, dass Dichter Uwe Warnke eine Tüte Buchstabensuppe zum Symbol für den Verlust von Worten machte. Doch gerade dadurch, dass die Kunstwerke offen für neue Interpretationen sind, seien sie bis heute relevant, sagt Co-Kuratorin Isotta Poggi bei der Ausstellungseröffnung.
If they could not circulate and be widely seen when they were created,
nachdem sie in der Zeit, als sie geschaffen wurden, nicht weit verbreitet wurden, können sie nun von vielen gesehen werden und für sich selbst darüber sprechen, was es bedeutet, mit dem Strom zu schwimmen, gegen den Strom oder mit der Unterströmung, mit Kreativität, Kunst und innerer Freiheit.
With creativity, art and freedom within. Thank you and enjoy the show.
Künstlerbücher aus der DDR in Los Angeles jetzt zu sehen, gleich in zwei Museen, im Getty und im Wendemuseum. Kerstin Zilm war für uns vor Ort und Florian Werner schaut in die Feuilletons vom 30. April.
Eigentlich hätte Robert Habeck sich freuen können. Am vergangenen Wochenende feierte der Roman Hauke Haiens Tod, den er vor 20 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Andrea Paluch veröffentlicht hat, gleich zweimal Premiere. Einmal als ARD-Film, einmal als dramatisierte Fassung am Deutschen Theater in Berlin. Aber die Besprechungen waren nun ja durchwachsen. Die von Peter Laudenbach in der Süddeutschen Zeitung gehört noch zu den freundlicheren darunter. Leider ist es mit der Theaterbearbeitung und der ARD-Verfilmung von Hauke Haiens Tod ein wenig wie mit Habecks verunglücktem Heizungsgesetz. Die Idee war ja vermutlich gut, aber dann kommen alle möglichen Leute mit ihren Einfällen und Einwänden und machen alles kaputt. Auch politisch läuft es für den grünen Minister gerade eher unrund. Überhaupt scheint sich der Stimmungswind in Bezug auf progressive Politik und Ideen ganz allgemein gedreht zu haben, wie Laura Gabler in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt. Woke, offen für Flüchtlinge, freitags auf der Klimademo, so ticken die jungen Leute. Die Generation Greta wählt grün. Das war zumindest die Annahme bisher. Das mediale Echo war daher groß, als in der vergangenen Woche die Studie Jugend in Deutschland 2024 vorgelegt wurde. Vor allem ein Befund sorgte für Aufsehen, nämlich, dass ausgerechnet in der Altersgruppe zwischen 14 und 29 Jahren die Ampelparteien immer stärker an Sympathien verlieren, während die AfD starken Zulauf erhält. Wer mit 20 kein Kommunist ist, hat kein Herz von wegen. Gabler schreibt, dass die Jugend vorwiegend links steht, scheint ein Mythos zu sein. Trotzdem gehen natürlich weiterhin Menschen für gesellschaftliche Veränderungen auf die Straße. Zum Beispiel für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Nela Polacek wird mit diesem Thema einen ausführlichen Essay in der Süddeutschen Zeitung. Auf Demonstrationen gibt es diese Plakate, auf denen steht: Ich kann nicht glauben, dass ich immer noch gegen diese Scheiße demonstrieren muss. Auch wenn man sich von dieser Wortwahl natürlich distanziert, muss man die Einschätzung teilen, dass man schon recht lange über Schwangerschaftsabbrüche diskutiert. Immerhin werden sie seit mindestens 3574 Jahren praktiziert. Und 3574 Jahre sind selbst in Feuilleton eine sehr lange Zeit für eine Debatte. Polacek sieht sich daher zu einer Reihe von Klarstellungen genötigt. Unter anderem regt sie an, den in Deutschland geltenden Paragraphen 218 endlich auch konsequent auf Männer anzuwenden. Sie schreibt: Während bei weiblicher Masturbation keine Eizelle zu Schaden kommt, werden bei einer Ejakulation bis zu 300 Millionen potenzielle Leben beendet. Wer potenzielles Leben schützen möchte, sollte sich also für den Abgleich mit Paragraph 218 aussprechen. Männliche Masturbation wäre dann illegal, aber nach staatlicher Beratung und einigen Tagen Bedenkzeit straffrei. Polacek beruft sich in ihrer Argumentation auf die Bibel, die auch der britische Komiker Russell Brand für sich entdeckt zu haben scheint. In letzter Zeit stand Brand vor allem wegen gegen ihn erhobener Vergewaltigungsvorwürfe im Rampenlicht. Nun hat er sich am vergangenen Sonntag angeblich taufen lassen. Alles nur Kalkül, Moral, PR in eigener Sache. Matthias Heine zeigt sich in der Welt eher unschlüssig. Brand ist nicht der erste Brite, der versucht, seine unruhige Seele mit Taufwasser zu kühlen. Die polemische Journalistin Julie Burchill wurde 1999 Lutheranerin. Auch Bran scheint sich für den relativ langweiligen, aber ernsten Protestantismus entschieden zu haben. Das erhöht seine Glaubwürdigkeit. Leute, die Religion nur als ästhetischen Lifestyle-Hintergrund brauchen, werden katholisch.
Florian Werner mit den Feuilletons vom letzten Apriltag, vom 30. April. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Sie können uns jede Nacht im Radio hören. Und natürlich immer als Podcast.